Noch ist die Unsicherheit bei den Grenzsoldaten groß. Sie lassen zunächst Einzelne in den Westen gehen.
Es ist auf Deutsch. Meine Mutter und mein Vater sind da drüben. Kann ich jetzt rüber hier und meine Eltern besuchen gehen, ja?
Ja.
21.30 Uhr, der Schlagbaum wird geöffnet. An der Bornholmer Brücke strömen Tausende in den Westen. Ungläubigkeit und grenzenlose Freude. Erst recht, als gegen Mitternacht das Brandenburger Tor gestürmt wird. Aus dem Symbol der Teilung wird das Symbol für die friedliche Revolution in dieser Nacht des Mauerfalls.
Komisch, Menschen reagieren auch 30 Jahre später noch emotional, wenn sie die Bilder sehen. Man sagt ja, die Zeit heilt alle Wunden, ja? Man könnte ja auch meinen, die Zeit nimmt auch solche Dinge weg. Und nach dieser Zeit sagt man, ja, okay, war ein historisches Erlebnis oder, ja? Ist halt passiert. Jetzt muss ich selbst erst meine Fassung wiederfinden. Ich war damals gerade so 3 Monate und 30 Tage alt. Ich war nicht dabei, also ich war dabei, ja, aber ich war nicht dabei. Und ich reagiere heute, wenn ich diese Bilder sehe, emotional, weil ich denke, wow, da ist was heil geworden, was eigentlich heil sein sollte. Seid ihr noch da? Ihr habt jetzt schon eine lange Antwort auf diese Predigt hinter euch. Ansonsten würde ich sagen, steht noch mal kurz auf. Dreht euch einmal um. Und sagt den Leuten in eurer Umgebung, die ganz spontan aufgetaucht sind seit dem Lobpreis, hey, guten Morgen, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Es ist immer wieder erstaunlich, wenn man schon vor 10 Uhr hier ist, wenn man dann nach 10 Uhr hier vorne steht, wie voll der Saal ist. 30 Jahre Mauerfall, ja? Ich saß in meiner Vorbereitung da, ich habe diese ganzen Bilder angeschaut und diese ganzen Videos, die ich nicht persönlich miterlebt habe und ich hatte Tränen in den Augen. Und im Unterschied zu meiner, ja, es fällt eine Mauer und ich habe Tränen in den Augen. Und im Unterschied zu meiner Badmauer, die auch gefallen ist, liegt es nicht daran, dass es so viel staubt. Unser Nachbar baut gerade eine Mauer. Vielleicht ist es auch ein Zaun, ich bin mir nicht so sicher. Unser Nachbar ist Russe. Eine wirklich nette junge Familie. Aber sie bauen gerade eine ziemliche Mauer. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, der eiserne Vorhang zieht sich durch ihren Vorgarten. Man kommt nicht ganz umhin, sich zu fragen, ob die sich vielleicht unsicher fühlen. Und ob das auch ein Stückchen Schutzbedürfnis ist, zu sagen, my home is my castle. Ich brauche diesen Rückzugsort. Ein anderer Nachbar ist ein wirklich netter Kerl. Als wir das erste Mal das Haus besichtigt haben, ist er gleich rausgekommen und hat geguckt, welche Leute da auf diesem Grundstück rumstromern. Und ich habe mich ganz nett mit ihm unterhalten und er hat sich wahnsinnig gefreut, als wir da eingezogen sind. Und nicht nochmal so Ausländer. Und ich werde auch das Gefühl nicht so ganz los, auch der hat eine Mauer. Die ist nicht so sichtbar wie die von der Familie, die neben uns wohnt. Aber auch der hat eine Mauer. Und ich glaube, es gibt nichts Natürlicheres, als auf Angst mit Mauern zu reagieren. Der Klassiker, die kleinste Mauer, die ich bauen kann, sind verschränkte Arme. Da fühle ich mich schon mal ein klein wenig sicherer. Es gibt Leute, wenn die mich ansprechen, dann verschränke ich schon mal die Arme innerlich. Manchmal mache ich das dann auch so übersprungshandlungmäßig nach außen, ja? Dann fällt es denen auch auf. Aber manchmal mache ich es auch nur innerlich. Und es gibt Themen. Wenn diese Themen auf den Tisch kommen, dann verschränke ich innerlich schon mal die Arme. Es gibt so Momente in meinem Leben, da brauche ich so ein kleines Stückchen Sicherheit. Ihr habt gerade Tanja vorne stehen sehen. Und das Stehpult. So ein Stehpult gibt so ein kleines Stückchen Sicherheit. Das ist wie so eine Mauer zwischen euch und mir. Versteht mich nicht falsch, ja? Ich mag euch alle wahnsinnig gern. Und trotzdem fühlt man sich, wenn man hier vorne steht, manchmal ein bisschen ausgesetzt. Und es gibt so Momente, wo nach dem Gottesdienst einer auf dich zukommt und dir sagt, hey, dein Hosenladen war offen, ja? Und das, da ist man ganz froh, wenn man so ein Stehpult hat, dass bis dahin noch alles verdeckt, ja? Bei meiner ersten Predigt, ich glaube, es geht noch viel schlimmer, ja? Bei meiner ersten Predigt habe ich mich so am Stehpult gehalten, dass ich das gedacht habe, ich schmeiß das Ding um. Also ich glaube, dass so ein Stückchen Sicherheit, dass wir das brauchen und dass das völlig okay ist. Und dass die verschränkten Arme manchmal das Stückchen, uns das Stückchen Sicherheit geben, das wir einfach brauchen, um in irgendeiner Situation zu bestehen. Und trotzdem kann sowas ausladend wirken. Und kann sowas, glaube ich, auch, also wir ordnen das sehr schnell. Wir nehmen das sehr schnell wahr, ob uns Menschen mit offenen oder mit verschränkten Armen begegnen. Ich fühle mich ehrlich gesagt schon ein bisschen weniger willkommen, wenn ich bei jemandem schon am Gartentor klingeln muss und das Anwesen ist von einer Mauer mit Stacheldraht umgeben und dann beäugt mich so eine Kamera. Das ist was anderes, als wenn Gartentor und Haustür offen stehen. In Lukas 6 steht ein Text, da spricht Jesus. Und ich glaube, Jesus lässt in diesem Text sein Gartentor offen stehen. Aber ich sage zu euch, die ihr zuhört, zu den anderen nicht, ihr, die ihr zuhört, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Feindesliebe. Klingt für mich wie eine Utopie. Super. Bisschen zu schön, um wahr zu sein. Das ist einer von diesen Texten mit unglaublichem Anspruch, wo ich davor stehe und denke, boah, Jesus, echt jetzt? Wie soll denn das gehen? Hältst du das echt für eine gute Idee? Werde ich da nicht ausgenutzt? Oder ist es so ein netter Gedanke, den man am Reißbrett ganz gut entwickeln kann, aber beim ersten Kontakt mit der Realität scheitert das Ding doch? Vielleicht kennt ihr den alten Spruch, wer zu allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein. War das Erste, was mir nach dem Lesen dieses Textes in den Kopf kam, ja? Habt ihr mal eine Katze beobachtet, die einen Igel bearbeitet? Ich behaupte jetzt mal, Katze und Hund, das ist meistens eine klare Sache, ja? Der Stärkere gewinnt, zumindest meistens. Im Normalfall ist es der Hund, manchmal ist es auch die Katze, kommt ein bisschen auf die Katze und auf den Hund an. Tendenz nach Hund. Aber okay, es kommt drauf an, welche Katzen und welche Hunde ihr kennt, ja? Also bei so Handtaschenratten kann es auch mal andersrum ausgehen. Aber Katze gegen Igel. Katze gegen Igel ist was anderes. Das ist, ja, da wird mit verschiedenen Mitteln gekämpft. Ich komme ja vom Land. Also wenn ich Land sage, meine ich nicht Schwäbisch Hall, sondern wenn ich Land sage, dann meine ich Pampa. Also wenn Maria und Josef damals nach Appendorf gekommen wären und nach einer Bleibe gesucht hätten, ich glaube, sie hätten mindestens so viele freie Ställe gefunden wie freie Zimmer. Und auf jeden Einwohner kommen ungefähr 20 Kühe. Und in so einer dörflichen Umgebung geht das Ganze nicht vonstatten ohne ein Heer frei laufender wilder Katzen. Das ist einfach so. Das heißt, du hast genügend Anschauungsmaterial, um Katzen in ihrem natürlichen Umfeld zu studieren. Und die meisten davon sind junge Katzen. Das liegt schlichtweg daran, dass unser schöner kleiner Ort in einer quasi einem Kreuz von B30 und L284 liegt. Ja, also Katzen werden selten sehr alt. Aber das macht ja nichts, weil es gibt ja genug Junge. Also, junge, kleine Katzen wissen meistens nicht so genau, was ein Igel ist. Habt ihr mal so eine kleine Katze beobachtet? Ich meine, ich glaube nicht, dass sie einen Igel frisst, ja? Die ist selber kleiner als das Viech. Wie soll die das denn nennen? Also, der ist viel zu groß für die. Aber sie findet ihn trotzdem spannend. Habt ihr mal eine Katze gesehen, die versucht, sich mit einem Igel anzufreunden? Das ist super. Also, der Igel huscht durch den Garten. Die Katze kommt. Der Igel bleibt stehen wie angefroren. Der Igel kennt ja die Katze. Die Katze kennt den Igel noch nicht. Und der Igel, naja, da wo er gerade ist, da macht er sein Ding. Und was genau ist sein Ding? Naja, er verwandelt sich in so eine Mischung aus Fußball, den die Katze ganz spannend findet, und Nagelbrett, das die Katze gleich kennenlernt. Freundschaften zwischen Igeln und Katzen gibt's nicht, glaube ich. Also belehrt mich eines Besseren, ich habe es noch nie gesehen. Und ich glaube, daran wird sich auch nichts ändern, wenn der Igel ein herzlich Willkommensschild um den Hals hätte. Die Freundschaft zu einer Katze ist eine Erfahrung, die der Igel nie machen wird. Welche Sicherheit bräuchte der Igel, um diese Erfahrung machen zu können? Er bräuchte Mut. Er müsste, ja, im Prinzip raus aus seiner Haut, das ist ein bisschen schwierig, weil die hängt an ihm. Er müsste sich verletzlich machen. Und versteht mich nicht falsch, es gibt einen feinen Unterschied zwischen Mut und Blödheit. Mut wäre, sich so einer jungen kleinen Katze gegenüber verletzlich zu machen und die nicht zu verletzen. Blödheit wäre, dasselbe mit einer ausgewachsenen Katze zu versuchen, die schon immer mal Bock hatte, es diesem Igel heimzuzahlen. Liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlagt, dem biete auch die andere dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Vor 30 Jahren war es friedlicher Protest, der diese Mauer zum Einsturz gebracht hat. Ich glaube, es war nicht allein friedlicher Protest, ja, es war eine große Menge Gnade dabei. Aber ich glaube, friedlicher Protest ist es, was Jesus hier empfiehlt in dieser Bibelstelle. Friedlicher Protest. Ich glaube, sie ist kein System und so sollten wir sie auch nicht verstehen. Das sagen soll, hey, ihr als Christen müsst euch von allen ausnutzen lassen. Ich glaube, sie ist keine Handlungsregel, auf der du dich verhaften lassen musst. Frei nach dem Motto, wer dich bittet, dem gib das Deine und von dem fordere es nicht zurück, her mit der Gemeindekasse. Könnten wir ja so lesen. sondern ich glaube, Jesus startet hier einen Aufruf, sich mit Mauern nicht abzufinden. Mit Mauern, die sich vielleicht auch bei mir finden, anderen gegenüber. Sondern diese Mauer ganz bewusst zu durchbrechen. Niemand kann dich zwingen, dass du den liebst, der dich nicht liebt. Und vermutlich wird es auch keiner tun. Und ich glaube, noch nicht mal Gott wird dich zwingen, den zu lieben, den du nicht liebst. Er wird dich höchstens daran erinnern. Es ist immer meine Entscheidung, eine Mauer zu durchbrechen, wenn ich die Mauer gebaut habe. Und es ist immer ein Protest gegen diese Mauer und ihre Berechtigung, wenn ich es tue. Niemand kann dich zwingen, die andere Wange hinzuhalten. Es ist ein Protest, dich nicht einzuigeln in deinem Leid, wenn dir jemand ungerecht kommt. Und ich glaube, beim die andere Wange hinhalten geht es nicht um den Schmerz. Es geht um die Demütigung, die damit verbunden ist. Kannst du dir vorstellen, dass du jemanden, der dich demütigt, trotzdem nochmal mit offenem Visier begegnest? In meinem Inneren gibt es so ein Gedankenkarussell. Und dieses Gedankenkarussell ist unglaublich produktiv. Und es wird gespeist durch die Dinge, die Menschen über mich sagen. Und dieses Gedankenkarussell, es heißt nicht Hass, versteht mich nicht falsch, es heißt Selbstrechtfertigung. Es heißt Selbstrechtfertigung. Und es fängt immer an, sich dann zu drehen, wenn mich jemand angeht. Das gibt ihm so diesen initialen Anschucker mit. Und dann dreht sich dieses Gedankenkarussell. Und es dreht sich. Und ich finde immer mehr Argumente, warum ich recht habe. Und warum ich auf der richtigen Seite stehe. Und meistens, weil ich ein netter Kerl bin, bekommt der andere nur die Spitze des Eisberges mit. Indem ich ihn irgendwann ganz vorsichtig darauf hinweise, dass er mich verletzt hat. Aber wehe, er sagt in diesem Moment noch was Blödes. Dann kommt der Eisberg hinterher. Und was ich dem alles an den Kopf werfen könnte, und mit Recht, oder? Igel. Zurück zum Igel. Igel igeln sich bei Gefahr ein. Das ist ihre Stärke. Oder ihre Schwäche. Aber das ist das, was ein Igel tut. Das ist sein Ding. Und von klein auf tut ein Igel das, denn es ist in seiner DNA. Das Blöde am Igel ist, sorry Igel, tut mir leid, er geht jedes Problem mit derselben Strategie an. Habt ihr mal einen Igel überfahren? Auch diese Erfahrung habe ich leider schon gemacht. Wer hat schon mal einen Igel überfahren? Ich reiß keinem dafür den Kopf ab. Und was? War es schwierig? Also ich meine, es tut weh, ja, aber war es schwierig? Ich glaube, es ist weder der Reifen geplatzt, noch das Auto ist in Flammen aufgegangen normalerweise. Der Igel wird ziemlich flach. Der Igel igelt sich ein. Das ist seine Strategie. Und wenn der Feind übermächtig wird, dann ist der Igel unglaublich flach. Es scheint mir nicht die beste Strategie zu sein, pauschal immer die Stacheln auszufahren. Bist du ein Igel? Ich finde mich im Igel wieder. Und ich glaube, davor sind wir auch als Christen nicht gefeit, diese Strategie, diese Verteidigungsstrategie zu wählen. Das gibt's überall. Das gibt's auch bei uns Christen. Es gibt zum Beispiel eine große christliche Zeitschrift, die mir immer ein bisschen so vorkommt, als könnte auch draufstehen, von Igeln für Igel. Mit Tipps auf der zweiten Seite, wie du am besten deine Stacheln polierst. Das ist auch kein Wunder, ja? Wir Christen haben Fressfeinde. Wie der Igel auch. Oder zumindest empfinden wir es so. Und bei denen sind wir ganz schnell, die Stacheln auszufahren. Und wir haben Themen, bei denen wir das Gefühl haben, wir geraten ins Hintertreffen. Und wir können uns nur so verteidigen. Ein Beispiel, das vielleicht gar nicht so nahe liegt, aber in der letzten Zeit ganz akut ist. Die Sache mit Greta. So ein kleines schwedisches Mädchen, das sich für eine höchst verwerfliche Sache einsetzt. Klimaschutz. Bewahrung der Schöpfung. Ist verrückt, könnte eigentlich christlich sein, gell? Okay, ist es nicht. Und an manchen Stellen nimmt die Bewegung für mein Gefühl pseudoreligiöse Züge an. Und genauso manchmal die Ablehnung. Und zack, haben wir zwei Seiten, die sich irgendwie gegenüberstehen und sich nicht verstehen. Und auch hier spüre ich wieder den Igel. Wisst ihr, was das Blöde am Igel ist? Mal davon abgesehen, dass er nicht einschätzen kann, wie groß ein Feind ist. Wenn er sich einigelt und sein schützendes Stachelkleid nach außen dreht, dann steckt er seinen Kopf zwischen seine Hinterbeine. So ungefähr zumindest. Und zack, sieht der Igel, egal wo er hinblickt, nur noch Löcher. Kein Wunder, sieht die Gegenseite in solchen Diskussionen ziemlich blöd aus. Ich wusste, dass Gernot dieses Beispiel freut. Vielleicht hat Greta und die ganze Bewegung bis zu einem bestimmten Punkt einfach recht. Und es ist unsere Aufgabe, auch als Christen, nicht nur als andere Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, die Schöpfung nicht zu zerstören. Und nicht das zu zerstören, was Gott uns gegeben hat. Und vielleicht hat die Bewegung auch einfach Unrecht ab dem Punkt, wo sie sich einigelt und sagt, wir Menschen müssen die Welt retten. Ohne uns wird es nicht passieren. Vielleicht wäre von beiden Seiten ein bisschen mehr Pragmatismus angebracht und sinnvoll. Und das Ganze nicht religiös oder antireligiös aufzuladen. Und einfach mal zu sagen, hey, ihr habt recht, ja, Bewahrung der Schöpfung ist ein gutes Ziel. Lasst uns gucken, wie wir da zu einem, ohne Hysterie und ohne es auszusparen und es auf der Gegenseite hysterisch aufzublasen, zu einem sinnvollen Ergebnis finden können. Das ist nur ein Beispiel. Er ist wahrscheinlich ganz gut dabei, ja. Das ist nur ein Beispiel. Ich glaube, wir Christen haben einen unglaublich großen Vorteil. Auch wir sind ganz gut dabei, Igel zu sein. Aber ich glaube, wir haben auch schon gesehen, wie es aussieht, wenn man sich nicht einigelt. Wenn man auf seine eigene Verteidigung verzichtet. Und nur wenn ich mich nicht einigel, habe ich die Möglichkeit, den Kopf nach oben zu richten. Ansonsten, ja. Und ich glaube, da habe ich den Blick frei auf Gott. Da, wo ich mich nicht einigel. Da, wo ich den Blick nicht in meinen eigenen Bauchnabel stecke. Als Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat er sich nicht eingeigelt, sondern er hing da so. Und hat sich durchbohren lassen von meinen Stacheln. Ich möchte lernen, was es heißt, dass ich mich in Konflikten nicht einigel. Ich möchte auch nicht alles mit mir machen lassen. Das will ich euch auch nicht sagen und das will ich euch auch nicht empfehlen. sondern ich möchte bewusst und demonstrativ als der Starke eine Position der Schwäche zulassen. Hinter meiner Kanzel raustreten. Das Gedankenkarussell, das in meinem Kopf läuft und mich rechtfertigt. Dem einfach mal sagen, stopp. Stopp, ich brauche das nicht. Ich muss mich nicht selbst rechtfertigen. Das hat Gott für mich getan. Ich möchte mir nicht bei allem immer die perfekte Verteidigung zurechtlegen. Sondern an der Gegenseite, egal ob das Menschen sind oder ob das Argumente sind, nochmal mit offenem Visier begegnen. Offen sein für Argumente und nicht von vornherein meine Gegenargumente kennen. Nicht, weil mir das so leicht fällt oder weil ich mich an mir hänge. Das kann mir keiner erzählen. Sondern weil ich ein ziemlich guter Igel bin. Aber weil ich noch nie einen Igel gesehen habe, der mit einer Katze Freundschaft geschlossen hat. Und eigentlich mag ich Katzen. Und weil ich noch keinen Igel gesehen habe, dem der Zusammenstoß mit einem Auto gut bekam. Obwohl er dieselbe Verteidigungsstrategie gewählt hat, die er immer wählt. Und da wäre es besser gewesen zu laufen, aber das hätte er nur tun können, wenn er das Auto kommen sehen hätte. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch verfluchen. Bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Und wer dir den Mantel wegnimmt, dem verweigere auch den Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut ihnen auch. Sagt Jesus. Kann ich es wagen, bewusst und gezielt Mauern zu durchbrechen? Nicht pauschal und jede Mauer, die mir irgendwo begegnet. Manche davon sind tragend, ja. Deshalb schaue ich mir die Mauer erst an. Aber kann ich es wagen, gezielt Mauern zu durchbrechen? Gestern, vor 30 Jahren, ist eine der größten Mauern der Geschichte gefallen. Es war die Mauer zwischen Ost- und West-Berlin. Es war die Mauer zwischen Ost und West. Es war die Mauer zwischen zwei Systemen. Es war die Mauer zwischen zwei kompletten Gedankenkomplexen. Eine Mauer, die Menschen auf beiden Seiten zittern lassen hat. Und bei diesem Ereignis, als diese Mauer fällt, da liegen sich Menschen von Ost und West mit Tränen in den Augen, in den Armen. Und man hat das Gefühl, aus zwei Systemen werden wieder Menschen. Aber sowas kann nur dort passieren, wo wir ganz bewusst auf eine Mauer verzichten. Wo wir auf unseren Schutz verzichten, in dem Wissen, dass Jesus auf seinen Schutz verzichtet hat. Dass er auf seine Rechtfertigung verzichtet hat und auf sein Recht und gesagt hat, hey, ich bin Gott und ich bin ohne Sünde. Und ich gehe trotzdem ans Kreuz. Wer sollte Mauern anreißen, wenn nicht wir? Vater, ich danke dir für dieses Ereignis vor 30 Jahren und dass du deine Gnade gegeben hast. Und dass es gut geworden ist. Und dass nichts passiert ist. Und dass das mögliche Massaker und der mögliche Untergang ausgeblieben sind. Weil du deine schützende Hand drüber gehalten hast und Menschen darauf verzichtet haben, sich einzuigeln. Und ich danke dir, dass du darauf verzichtet hast, dich einzuigeln. Im entscheidenden Moment. Das sondern dass du gesagt hast, hey, ich mach meine Arme auf, damit du kommen kannst. Ich verzichte auf mein Recht. Ich mach's für dich. Und ich bitte dich, dass du mir zeigst, wo ich Mauern baue. Wo ich auf meine Argumente poche, wo ich keine Menschen mehr sehe. Wo ich ganz schnell dabei bin, mich einzuigeln und nicht mehr klar zu sehen. Und ich bitte dich, dass du deine Gnade gibst und dass du mir hilfst, es aufzubrechen. Nicht, weil ich nicht im Recht wäre. Oder nicht, weil ich mich nicht verteidigen könnte. Oder nicht, weil ich nicht meine Standardstrategie anwenden könnte. Sondern weil, wenn nicht ich es tue, wer tut es dann? Wenn nicht wir es tun, die wir wissen, dass wir deine Kinder sind und dass wir deine Gnade haben, dass wir aus dir gerechtfertigt sind.